Deutschlandfunk. Der Tag.
Für viele Frauen und manche Männer ist das eigene Zuhause ein Ort der Bedrohung, der Verzweiflung und der Gewalt,
sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus.
Die Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik 2021 belegt erneut, dass Partnerschaftsgewalt kein Randphänomen ist.
Gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser und mit dem Bundeskriminalamt hat die Familienministerin an diesem Donnerstag neue Zahlen vorgelegt. Partnerschaftsgewalt, das klingt sehr bürokratisch. Entscheidend ist aber etwas anderes. Wir reden nämlich über die, die wir eigentlich unsere Liebsten nennen, die Partnerin oder den Partner. Es geht um Belästigung bis hin zu Mord und Totschlag. Wen trifft es und warum verzichten immer noch so viele Opfer auf eine Anzeige? Antworten gibt es gleich. Danach blicken wir in die Ukraine. Fast überall im Lande gibt es kein Wasser und keinen Strom mehr. Und vielerorts herrscht in dieser Jahreszeit ungemütliches Matschwetter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Wie halten die Menschen das aus, diese Dunkelheit, diese Kälte? Wie geht es vor allem Kranken und Alten? Und wie schaffen es alle zusammen, dennoch zu sagen, wir bleiben hier und wir geben nicht auf? Sabine Adler schildert das gleich hier im Podcast. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin moin und herzlich willkommen. Noch einen Monat bis Heiligabend und es fällt schwer, sich vorzustellen, wie in der Ukraine am 25. Dezember oder auch 6. Januar nur ein Hauch von Besinnlichkeit oder Wärme spürbar sein soll. In den Supermärkten laufen immerhin noch Notstromaggregate, damit die Kühlschränke nicht ausfallen. Auf anderen Bildern sehen wir Menschen, die ihren Einkaufswagen durch einen stockdunklen Supermarkt schieben. Sabine Adler, du bist unsere Osteuropa-Expertin im Deutschlandfunk und berichtest seit vielen Jahren über die Ukraine. Wie kommen die Leute dort im Moment zurecht?
Das ist total schwierig und das hängt sehr davon ab, in welcher Art Häuser sie vor allem wohnen. Sehr verbreitet in den Städten ist es ja, dass die Menschen in Wohnblocks, meistens aus der Sowjetzeit, wohnen. Die sind schlecht isoliert und müssen aber, um zum Beispiel eben mit Wasser versorgt zu werden, auch Strom haben, damit eben das Wasser in die oberen Etagen gepumpt werden kann. Und wenn Strom fehlt, dann fehlt auch Wasser, dann funktioniert die Kanalisation nicht mehr, dann können auch Heizungen einfrieren. Und das ist jetzt genau die große Sorge, dass also aus diesem Strommangel es nicht einfach so wieder herausgeht, indem man eben den Strom wieder repariert, die Leitung repariert und den Strom wieder anknipst, sondern da können dann richtig schwere Folgeschäden entstehen daraus. Die Leute, die Menschen arrangieren sich damit, indem sie zum Beispiel, wer kann, aufs Dorf zieht. Also meistens hat man da noch eine Datscha, ein kleines Häuschen im Dorf. Das ist da möglich, wo eben keine Kampfhandlungen sind. Zum Beispiel im Osten der Ukraine sind die Dörfer sehr stark betroffen von den Kampfhandlungen. In anderen Bereichen der Ukraine ist das anders. Da kann man sich noch hinflüchten. Und für die ganz besonders Notleidenden werden Wärmestuben eingerichtet. Der Präsident hat von 4.000 solcher Einrichtungen gesprochen. Da soll man dann eben sich aufwärmen können und auch zum Beispiel sein Handy aufladen können.
Wo sind diese Wärmestuben, Sabine? Denn wenn überall Strom und Wasser fehlen, wie wird es dann in diesen Wärmestuben warm?
Also ist es so, dass die Ortschaften zu 80% größtenteils jetzt in dieser akuten Situation seit den gestrigen Raketenangriffen auf Strom verzichten mussten. Und dort, wo diese Wärmestuben eingerichtet werden, da werden Notstromaggregate hingestellt. Das heißt also, die werden in der Regel mit Diesel betrieben und man hilft sich so. Überhaupt sind Dieselgeneratoren jetzt sozusagen das Gut der Stunde. Jeder, der kann, versucht, ein solches Gerät zu bekommen. Allein aus Deutschland sind 8.000 diese Generatoren auch in die Ukraine schon geliefert worden. Der Bedarf ist riesig, wenn man sich das ja vorstellen kann. Also nicht nur in Krankenhäusern, in Schulen, überhaupt in öffentlichen Einrichtungen, sondern natürlich eben auch in Restaurants zum Beispiel. Oder jeder, bei sich zu Hause, hätte gerne so einen wahrscheinlich. Und das ist aber jetzt gerade große Mangelware.
Das ist etwas, wo ich immer noch innehalte, weil wir uns hier, glaube ich, in Deutschland nach wie vor manchmal nur schwer ein Bild davon machen können, unter welchen Bedingungen die Menschen wirklich leben. Jetzt erwähnst du Restaurants. die sind geöffnet dann eher im Westen des Landes, wo es weniger Beschuss gibt? Oder sind tatsächlich im ganzen Land noch Restaurants offen? Und wer geht da hin?
Also man muss sich das so vorstellen, dass diese Restaurants von vielen ganz bewusst offen gehalten werden. Man stellt sogar die Stühle und Tische auf die Straße, um zu zeigen, wir lassen uns in unserem normalen Alltag von russischer Seite nicht stören. Wir leben so gut unser Leben, wie wir können. Das ist so, sozusagen auch so ein bisschen eine Trotzhaltung. Man sitzt dann im Kerzenschein und versucht eben aus der Situation das Beste zu machen. Es gibt zum Beispiel auch Gerichte, die nach Möglichkeit ohne großes, langes Kochen auskommen. Das heißt, da wird ein Zeichen gesetzt. Und das ist jetzt keineswegs so, wie bei uns ein Restaurantbesuch ja doch etwas ist, wo man sich ein bisschen selbst verwöhnt und sich einen Luxus gönnt. Das ist eher sozusagen eine kämpferische Attitüde.
Wenn du jetzt von den Menschen berichtest, auch von ihrem Alltag, dann reden wir natürlich in der Regel von gesunden, jungen, mobilen Menschen. Wie sieht es aus oder was weißt du über die Alten, die Kranken, vielleicht auch Menschen in Pflegeheimen? Wird für die besonders gesorgt oder fallen die durchs Netz sozusagen?
Gerade in den ersten Kriegstagen war es so, dass die freiwilligen Helfer in den Ortschaften sehr genau geguckt haben, wer ist bedürftig, wer ist alleinstehend. Es gab Holocaust-Überlebende, von denen haben wir noch am ehesten erfahren. Alte Leute, Kranke, die sich nicht mehr selbst versorgen konnten. Da gab es regelrechte Listen und man nennt sie die Volontäre, sind losgezogen, haben die Einkäufe für diese Menschen gemacht. Wie mir eine Frau aus Kiew unlängst erzählte, hat sie in den ersten 3 Kriegswochen diese alten Damen mit Medikamenten und mit Lebensmitteln versorgt und das Ganze aus ihrer eigenen Tasche bezahlt, weil ihr das einfach so wahnsinnig leid tat, dass diese Leute da zu Hause sitzen, voller Angst und eben diese dringend benötigten Medikamente möglicherweise nicht kriegen. Also es gibt eine große Hilfsbereitschaft, man schaut hin, man hat auch evakuiert, also gerade aus Pflegeheimen, meist in den Westen. Wer partout nicht weg wollte, der hatte häufig, das betraf solche Geschichten, hat man immer wieder aus dem Osten der Ukraine gehört, der hatte mindestens einen Verwandten an seiner Seite, der oder die ihn gepflegt hat die ganze Zeit und eben nicht geflohen ist, auch bei den schlimmsten Kampfhandlungen, weil man eben sowas wie Verantwortung für diese zu betreuende Person empfunden hat und sie eben nicht einfach fallen lassen hat.
Mhm. Nun ruft ja die Führung in Kiew ausdrücklich nicht zur Flucht auf, möglicherweise auch, um da mit dem Kalkül Moskaus nicht noch nachzukommen. Wollen denn die Menschen selbst eigentlich eher gehen oder eher bleiben?
Sie wollen auf jeden Fall eher bleiben. Jeder, der nicht gehen muss, geht nicht. Man möchte unbedingt in der Ukraine bleiben. Und dass die Regierung keine Massenevakuierungen ausruft, das hat einfach damit zu tun, dass ihr im Krieg jetzt die logistischen Mittel fehlen. Es gibt gar nicht so viele Transportmöglichkeiten und Unterbringungsmöglichkeiten, auch im Westen der Ukraine. Da hat Polen zum Beispiel jetzt angefangen, auch Containerunterkünfte verstärkt zu errichten. Aber das ist ja noch nicht so weit und wir müssen uns immer vor Augen führen, 10 Millionen Menschen haben das Land bereits verlassen, 30 Millionen etwa leben noch dort unter schwierigsten Bedingungen. Aber wenn die sich in Bewegung setzen oder wenn sich nur ein Drittel, also nochmal 10 Millionen in Bewegung setzen, das ist schon eine ganze Menge, die da zu verkraften wären, zum Beispiel auch für die Nachbarländer. Und dass die Menschen, also die Menschen sollen selber entscheiden, ob sie tatsächlich gehen wollen, ob sie das Land verlassen wollen oder sich in Sicherheit im Westen bringen wollen. Aber es wird auch nicht aufgerufen, jetzt sofort das zu machen, denn man möchte andererseits auch vermeiden, was sich zu Anfang des Krieges abgespielt hat, als die große Flucht aus der Hauptstadt Kiew in Richtung Norden einsetzte. Da gab es Staus auf den Straßen und solche Staus wären jetzt für die russischen Raketenangriffe ein fürchterliches Ziel. Also das möchte man unbedingt vermeiden.
Sabine, schauen wir auch noch einmal auf die Kommunikation zwischen Russland und der Ukraine. Ich bin heute Morgen über eine Meldung der Agentur Reuters gestoßen, in der davon berichtet wird, dass Vertreter beider Staaten sich offenbar schon letzte Woche getroffen haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um über, ich zitiere mal, die Möglichkeit eines Gefangenenaustausches zu sprechen. Da bin ich insofern drüber gestolpert, als dass ich dachte, ach sieh an, da wird ja noch miteinander geredet oder doch geredet.
Genau, das ist auch der einzige Punkt, wo tatsächlich hinter den Kulissen etwas bewegt wird, etwas erreicht wird. Es hat immer wieder solche Gefangenenaustausche gegeben. Es kam bei einem, wenn ich mich recht erinnere, sogar ungefähr 1000 Personen frei. Also das war eine richtig große Zahl. Jetzt, gestern sind 35 Soldaten und ein Zivilist auf ukrainischer Seite zurück nach Hause gebracht worden. Umgekehrt 35 russische Soldaten kamen wieder in ihre Heimat zurück. Das heißt also, da geht etwas. Und weil da was geht, verbindet man das jetzt offensichtlich auch mit anderen Fragen. Ob das Treffen in der vorigen Woche, am vorigen Donnerstag, ein Ergebnis gebracht hat, ist unbekannt. Das wissen wir bislang nicht.
Was mir jetzt an deiner Schilderung oder an deiner Einordnung zu diesen Gesprächen zum Gefangenenaustausch, zu den möglichen Gesprächen aufgefallen ist, dass das offenbar nicht an die große Glocke gehängt wird von beiden Seiten. Stimmt der Eindruck und wenn ja, warum?
Das sind diese humanitären Fragen, die ganze Zeit immer gelöst werden konnten. Und das gilt eigentlich für viele Kriege und für viele Konflikte, gerade in der ehemaligen Sowjetunion. Wenn ich zum Beispiel auch an die Tschetschenienkriege denke, da gab es immer auch solchen Austausch von Gefangenen. Da wurde verhandelt, weil das etwas ist, was den Gesellschaften sehr wichtig ist. In diesem Krieg hat sich etwas verändert. In diesem Krieg ist es so, dass die russische Seite ihre Gefangenen versucht, frei zu verhandeln. Aber mit ihren Opfern, mit den Todesopfern, jedenfalls nach allen Schilderungen, die uns aus der Ukraine dazu erreichen, doch sehr, sehr nachlässig umgehen. Also Gefangene, Leichen, tote Soldaten werden einfach zurückgelassen. Es gibt jetzt Gerüchte, dass es in Cherson, in der besetzten Stadt, die von den Russen geräumt worden ist vor einigen Wochen, das Verbrennen von Leichen gegeben hat auf einer Müllkippe, und zwar von den eigenen Soldaten. Das ist noch nicht bestätigt worden, aber dieses Gerücht hält sich zumindest hartnäckig. Ganz klar ist, dass die russischen Leichen von der russischen Armee nicht sorgfältig eingesammelt und nach Hause zurückgebracht werden.
Ebenfalls vor ein paar Tagen hat Russland die Idee einer kurzen Waffenruhe kolportiert. Damit sind wir bei einem Thema, das ja seit Ausbruch des Krieges gerade auch hier in Deutschland immer wieder sehr emotional auch diskutiert wird. Da steckt welches Kalkül dahinter von russischer Seite oder ist das ernst gemeint mit der Waffenruhe? Ich denke eher nicht.
Also das Kalkül, könnte ich mir vorstellen, besteht aus zweierlei Aspekten. Zum einen weiß man natürlich sehr wohl, dass der Westen stark unterstützt, aber dass diese Unterstützung sehr schwer fällt, einmal aus moralischen Gründen lange Waffen zu liefern und natürlich auch der Wunsch da ist nach Normalität, nach Frieden. Auf der anderen Seite ist es so, der andere Aspekt, den Moskau damit möglicherweise im Blick hat, ist, dass die russischen Streitkräfte, auch die russische Rüstungsindustrie, Zeit braucht. Man braucht Zeit, um nachzurüsten, also neue Waffen, neue Munition zu bauen. Raketen, Drohnen sollen nun auch verstärkt gebaut werden. Man muss Munition wieder beschaffen und man muss die in der Mobilisierung eingezogenen Soldaten trainieren. Und das ist für Kiew genau der Grund, weshalb diese Feuerpause, diese Waffenruhe, auch ein Friedensschluss im Moment abgelehnt werden. Kiew ist in einem Moment, da doch einige Erfolge zu verzeichnen sind. Also der Abzug aus Cherson war ein solcher Erfolg. Man fühlt sich noch nicht so unter Druck, dass man sagt, man muss jetzt aus lauter Verzweiflung wirklich einen Ausweg schaffen. Noch ist niemand verzweifelt, so schwer wie dieser Krieg fällt. Aber noch ist die ukrainische Seite sehr entschlossen zu kämpfen, trotz der Verluste und trotz des Stromausfalls und trotz der massiven und flächendeckenden Zerstörung der Infrastruktur. Denn die Ukraine weiß, wenn sie sich jetzt in diesem Moment mit Moskau an einen Tisch setzt, dann wird das ein Friedensschluss zu Moskaus Bedingungen. Das heißt also, sie muss das Land, das jetzt besetzt ist von Moskau, abtreten. Und was dort mit diesen Menschen geschieht, das weiß man aus der Vergangenheit, aus der Ostukraine. Dort wird genau in diesen Gebieten ein Terrorregime errichtet. Das kann man an Mariupol sehen, das kann man an den besetzten Gebieten, auch zum Teil an Cherson konnte man das sehen. Folter, Rechtlosigkeit, Entrechtung, Enteignung sind dann an der Tagesordnung. Und das wollen die Ukrainer ihren Landsleuten einfach ersparen in diesen Orten. Und deshalb sind sie dazu nicht bereit.
Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Sabine, weil es ja immer wieder heißt, dass Kiew, die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst entscheiden würden, wann überhaupt irgendeine Art von Verhandlungen, Gesprächen mit Russland aufgenommen werden könnten. Stimmt das eigentlich oder wird das nicht ganz woanders, zum Beispiel in Washington, entschieden?
Am Ende wird das in der Ukraine entschieden. Die Ukraine wird im Moment gerade heute sehr erpresst. Zum Beispiel hat der Sprecher des Kremls von Wladimir Putin, Dmitri Peskow, heute gesagt, es läge sozusagen in der Hand der ukrainischen Führung, die Situation wieder zu normalisieren, nämlich wenn sie die Forderungen der russischen Seite erfüllen würde. Dann könnte sofort das Leid der lokalen Bevölkerung gestoppt werden. Das ist eine ganz klare Erpressung, die Dmitri Peskow da heute losgelassen hat. Für die Ukraine gibt es da eine Grenze, wo sie sicherlich sich entscheiden muss, ob sie an den Verhandlungstisch geht. Und die liegt dort, wo sie sagen muss, hat sie noch genug Soldaten? Hat sie überhaupt noch genug Menschen, die kämpfen können? Der Verlust ist jetzt schon groß. Man schätzt Zehntausende ukrainische Soldaten, wohl ebenso viele wie russische Soldaten, sind gefallen. Und da die Ukraine eben ein Drittel der Bevölkerung hat wie Russland, ist das für die Ukraine klar, dass diese Kampfkraft schneller erschöpft ist. Bei allem klugen Kämpfen, das sie sicherlich kann, und dass sie durch das westliche Training auch besser beherrscht als die russischen Streitkräfte. Aber natürlich sind die Ressourcen, sowohl die humanitären Ressourcen, wenn man das mal so formal sagen darf, als eben auch die Waffenhilfe, nicht unendlich. Und sie dürften eben schneller zu Ende sein als auf russischer Seite.
Sabine Adler, unsere Osteuropa-Expertin hier im Deutschlandfunk. Ich danke dir für dieses Gespräch hier bei uns im Podcast der Tag. Statistisch gesehen ist vergangenes Jahr fast an jedem dritten Tag eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Das belegen die neuen Zahlen, die Politik und Behörden heute an diesem Donnerstag in Berlin vorgelegt haben. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sowie Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen und Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts. Offiziell heißt das Dokument Kriminalstatistik über Gewalt in der Partnerschaft. Allein im Jahr 2021 wurden 109 Frauen Opfer von Mord und Totschlag sowie 12 Männer. Was sagen diese Zahlen aus? Welche Botschaft vermitteln sie? Das habe ich am frühen Nachmittag Dirk-Oliver Heckmann in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gefragt.
Ja, ich würde sagen, im Zentrum steht einfach, dass das einfach ein massives Problem ist in dieser Gesellschaft, die Partnerschaftsgewalt, dass das ein Problem ist, das quer durch die ganze Gesellschaft geht, dass das kein Randphänomen ist, sondern dass da viele, viele, viele Menschen, vor allem eben Frauen, von betroffen sind. Die Zahl 143.000 ist nur eine Zahl, aber die Ministerin hat auch gesagt, jeder kennt wahrscheinlich, auch wenn man es gar nicht weiß, irgendjemanden, der davon betroffen ist, von Partnerschaftsgewalt. Laut der Statistik jedenfalls gab es ein kleines Minus, was die Gewalttaten angeht im Vergleich zum Jahr davor, 3% weniger. Aber wenn man sich das ein bisschen mittelfristiger anschaut, vergleicht die Zahl mit von vor 5 Jahren beispielsweise, ist da schon ein signifikanter Anstieg zu verzeichnen. Das heißt also, das ist ein großes Problem und es ist ein Problem, das immer größer wird.
Dieser Begriff häusliche Gewalt, mit dem Gewalt in den eigenen vier Wänden häufig umschrieben wird, den kennen wir alle. Und trotzdem, ja, frage ich dich nochmal, was genau verstehen wir darunter? Was verstehen die Sicherheitsbehörden darunter?
Ja, also die benutzen mittlerweile mehr den Begriff Partnerschaftsgewalt statt häuslicher Gewalt, weil es ist ja so, dass viele Gewalttaten zu Hause passieren, in der Tat, aber eben auch nicht alle. Zum Beispiel bei Paaren, die getrennt leben, sich getrennt haben, da ist es natürlich dann nicht mehr zu Hause, was da stattfindet. Und das Spektrum, das ist ziemlich groß. Also das reicht von einfacher Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung über Bedrohungen, Stalking, Nötigung. Das sind alles Delikte, ja, die machen insgesamt schon über 90% der Partnerschaftsgewalt aus insgesamt. Aber es gibt natürlich auch Opfer von sexuellen Übergriffen, sexueller Nötigung, auch Vergewaltigung. 3600 Fälle wurden da gezählt im vergangenen Jahr und auch 369 versuchte Morde, versuchte Totschläge. Das sind natürlich alles ganz schlimme und extreme Taten.
Was kannst du uns über die Opfer sagen? Nicht nur, was ihr Geschlecht betrifft, sondern vielleicht auch ihr Umfeld, ihre Herkunft, aus der sie stammen.
Ja, also in erster Linie, das haben wir gerade schon gesagt, sind es Frauen. Dazu auch vielleicht eine Zahl. 80% der Opfer, die da registriert worden sind, sind weiblich. Auf der anderen Seite muss man auch wiederum sagen, 20% sind männlich. Das ist ja nur auch keine ganz geringe Zahl. Also das Phänomen gibt es da auch. Und wenn man sich auf der anderen Seite mal die Täter anguckt, da ist es dann genau andersrum. 76% der Täter sind eben Männer und ein knappes Viertel Frauen. Ja, und was das Umfeld angeht, was du fragtest, Barbara, wo kommen die her, wo leben diese Frauen, diese Opfer? Es ist, wie gesagt, kein Randphänomen. Es ist ein Problem, das in der Mitte der Gesellschaft, so hat es die Ministerin auch, die Innenministerin formuliert, und am Rand der Gesellschaft eben stattfindet. Also wenn man denkt, dass das eben nur Frauen betrifft, die irgendwie am Stadtrand leben, in Sozialwohnungen, dann täuscht man sich. Das ist genauso gut betroffen, die gut situierte Ehefrau im Bungalow.
Da ist möglicherweise die Scham sogar noch viel größer, aber das ist jetzt natürlich nur Spekulation. Nancy Faeser, die Innenministerin von der SPD, die hat heute auf der Pressekonferenz in Berlin auch gesagt, wenn Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind, dann muss man das einen Femizid nennen. Lässt sich das denn wirklich so klar sagen oder gibt es diese Definition für einen Femizid?
Ja, die gibt es. Ob das dann in der Praxis genau so umsetzbar ist, das wird sich dann noch zeigen müssen. Du hast es gerade schon gesagt, ja, als Femizid werden Fälle gesehen, wenn Frauen getötet werden, weil sie eben Frauen sind, weil Männer es nicht ertragen können, dass sie ihre Partnerin oder ihre Ex-Partnerin verlieren. Und damit eben auch ihre Macht. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt in der ganzen Angelegenheit. Und da ist vielleicht auch ein Berührungspunkt zu sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern beispielsweise. Das geht ja auch sehr stark um Macht und Machtmissbrauch. Tja, also und Femizide, das sind eben Morde, die eben nicht passiert wären, wenn es sich bei den Opfern um Männer gehandelt hätte. Oder wenn es darum geht, nur Geld abzuziehen, eine Erbschaft zu erschleichen oder sonst wie. Also das ist so die Definition. Aber wie das dann in der Praxis umgesetzt werden soll, das ist mir auch noch so ein bisschen unklar. Die Innenministerin Faeser, die hat gesagt, sie legt schon auch Wert darauf, dass die Behörden, also auch die Justiz und die Polizei, dass die dann auch solche Fälle, Femizide eben als Femizide wahrnehmen und also als solche eben auch bezeichnen. Und da muss man mal gucken, wie sich das in die Realität umsetzt.
Ich erinnere mich, dass gerade zu Beginn der Corona-Pandemie viele Fachleute davon ausgegangen sind, dass die Zahlen an Partnerschaftsgewalt zunehmen würden, eben weil die Menschen gar nicht mehr raus konnten, weil alles geschlossen war. Gibt es da inzwischen Zahlen oder Erkenntnisse, ob sich diese Befürchtung bewahrheitet hat?
Also an den aktuellen Zahlen, die jetzt da heute vorgelegt worden sind, kann man das nicht ablesen. Aber man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass das der Fall ist. Also Holger Münch, der BKA-Präsident, der hat gesagt, Stresssituationen, die verschärfen natürlich solche Problemlagen. Stresssituationen, das ist zum Beispiel, wenn man seinen Job verliert beispielsweise, wenn man in ärmlichen Verhältnissen lebt, kein Geld hat beispielsweise. Und da kann man sich natürlich vorstellen, zu Hause mehr oder weniger eingesperrt zu sein, das verschärft natürlich auch Aggressionen innerhalb von Beziehungen und dass da eben dann auch die Gewalt angestiegen ist. Auch das kann man sich vorstellen. Aber wie gesagt, an den Zahlen richtig exakt ablesen, lässt sich das anhand der Studie jedenfalls nicht.
Und eine andere Entwicklung der letzten Jahre ist die zunehmende Zahl von Menschen, die sich auf Datingportalen treffen oder Menschen kennenlernen wollen. wächst dadurch möglicherweise auch die Gefahr, dass man sich ja mit Menschen dann auch sehr intim einlässt, die man im Grunde überhaupt nicht kennt?
Kann man sich gut vorstellen, aber ich glaube, das ist so ein Phänomen, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, bis wir da wirklich richtig handfeste Erkenntnisse haben. Fest steht aber schon jetzt, Barbara, dass das Internet natürlich eine wachsende Bedeutung, auch in dem Feld natürlich hat. Wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre, weil das Internet natürlich auch immer stärker genutzt wurde und immer genutzt wird. Also Handy und Computer, die werden fleißig dazu benutzt, um zu stalken beispielsweise, um den Ex-Partner, die Ex-Partnerin zu nötigen, sie zu bedrängen und so weiter und so fort. Also das ist ganz klar, dass diese Techniken, diese mehr oder weniger jetzt modernen Techniken, dass die eben auch dafür stark genutzt werden.
Und zugleich würde ich denken, fällt mir jetzt gerade spontan ein, Dirk Oliver, gerade weil wir zunehmend alles im Netz machen, ständig die Handykamera bereithalten, dass das umgekehrt auch ein Schutz sein könnte. Gibt es da Empfehlungen der Behörden, dass man sagt, also nutzt die Quellen, euch schnell bemerkbar zu machen, wenn ihr in Gefahr geratet? Oder ist da allein der Verweis auf das Hilfetelefon?
Also dazu wurde jetzt nicht konkret was gesagt, aber der Appell war schon ganz klar. Also wenn ihr irgendwie Opfer von Gewalt werdet, dann dokumentiert es am besten. Geht, holt euch Hilfe, das ist das Wichtigste, das hat auch Holger Münch nochmal betont. Das wäre der erste Schritt, sich wirklich Hilfe zu suchen, sich zu melden bei eben Betreuungs- und Hilfeorganisationen und dann auch möglichst, wenn es geht, jedenfalls auch Anzeige zu erstatten. Denn wo keine Anzeige stattfindet, da kann eben auch keine Strafverfolgung stattfinden. Und das schützt natürlich nur die Täter.
Und du hast heute in der Pressekonferenz gehört, dass die Anzeigebereitschaft weiterhin gering ist. Wie kommt das?
Ich glaube, du hast es gerade auch schon mal kurz erwähnt. Scham spielt eine Rolle, dass man gar nicht zugeben möchte irgendwie, dass man in solchen Strukturen auch lebt. Das kann man sich gut vorstellen. Auch natürlich die Angst, nicht ernst genommen zu werden. Stell dir vor, du lebst in so einer Situation, bist Gewalt ausgesetzt. Stellst dir vor, du brauchst eigentlich Hilfe, du willst da raus und gehst zur Polizei und machst eine Anzeige und hast aber die Angst, dass du nicht ernst genommen wirst. Und das sind Fälle, die es natürlich auch gegeben hat in der Vergangenheit, die es auch heute noch gibt, dass solche Fälle kleingeredet werden, dass du eben dann dich meldest und deine eigene Situation eigentlich noch viel schlimmer machst, wenn es dann am Ende auch noch der Täter noch erfährt, dass du dann eben zur Polizei gegangen bist, aber du eben keine richtige Hilfe bekommst, dann kann es dir natürlich hinterher noch schlechter gehen als vorher.
Also Scham und Angst auch nach Jahren der MeToo-Bewegung immer noch. Da gibt es also offenbar immer noch viel zu tun. Lass uns noch kurz auf das Dunkelfeld blicken, Dirk Oliver. Hatte Holger Münch, der BKA-Präsident, da heute noch Angaben zu, ob das Dunkelfeld größer, kleiner, genauso ist wie das Hellfeld?
Hm. Ja, das Dunkelfeld, das zeichnet sich ja dadurch aus, immer, dass man nicht genau weiß, wie groß es ist. Deswegen heißt es ja auch Dunkelfeld. aber die Frage ist natürlich völlig berechtigt. Da versucht man so ein bisschen eben über den Daumen gepeilt rauszufinden, wie groß das Problem denn tatsächlich ist. Und da hat die Bundesregierung auch schon einige Bemühungen so in Gang gesetzt, und zwar durch repräsentative Umfragen. Da liegen teilweise auch schon Ergebnisse vor, teilweise sind das noch Erkenntnisse, auf die noch gewartet wird. Aber fest steht schon jetzt durch die Angaben, die man jetzt schon hat, ist, dass wohl 2/3 aller Opfer eben nicht zur Polizei gehen, eben aus den gerade eben genannten Umfragen. Das heißt, das Dunkelfeld, das dürfte gerade in dem Bereich erheblich sein und vielleicht noch ergänzend dazu, bei männlichen Opfern vielleicht sogar noch mehr als bei Frauen, weil es für viele Männer vielleicht noch unmöglicher ist, auf eine Tat und auf eine Struktur hinzuweisen, die unangenehm ist und schlimm.
Also die Zahl männlicher Opfer, du hast es gesagt, ist im Vergleich zu Frauen, die Opfer werden, sehr viel geringer. Dennoch, wir haben deshalb jetzt natürlich überwiegend über Frauen gesprochen. Was ist aber mit Männern? Was ist mit Menschen, die ihre Identität als LGBTQ definieren? Gab es dazu heute auch Angaben? Sieht man diese Menschen?
Ich würde mal sagen, sie werden in den Fokus genommen. Dazu gab es jetzt heute noch keine konkreten Zahlen. Das ist alles aufgeschlüsselt eben nach Männern und Frauen. Das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten und Jahren ändern. Wobei natürlich auch der Kreis der LGBTQ-Personen natürlich auch überschaubar ist. Und dass so die Frage ist, wie weit das so in Statistiken einfließen kann. Also wie gesagt, dass Menschen aus diesen Kreisen ebenfalls natürlich Opfer von Gewalt werden, das ist bekannt. Naja, und dass 20% der Opfer eben auch männlich sind, das habe ich gerade schon gesagt. Und auch da, wie gesagt, ist wahrscheinlich ein hohes Dunkelfeld anzunehmen.
Mhm. Dankeschön, Dirk-Oliver Heckmann in unserem Hauptstadtstudio vom Deutschlandfunk für diese Informationen. Tschüss nach Berlin.
Sehr gern.
Das war der Donnerstag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag fürs Zuhören. Dankt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.